Ja, schönen guten Tag zusammen. Ich begrüße euch recht herzlich zu dem Kurzvortrag, muss ich sagen, zu WPIA und der einfachen Frage, wie kann ich dieses Projekt denn unterstützen? Der Vortrag dauert ca. 20 Minuten, dann hätten wir noch 10 Minuten Zeit, um Fragen- und Antwortspiel durchzuziehen. Und fangen wir einfach mal an. Mein Name ist Reinhard Mutz. Einige Leute kennen mich bereits, weil ich öfter solche Vorträge zu diesem Thema halte. Ich bin derzeit innerhalb von WPIA, der, wie es dort schön heißt, Präsident, und habe diesen Verein mit gegründet. Der Verein ist in Österreich gegründet worden, und zwar am 10. Dezember 2016. Der 10. Dezember gilt international als der Tag, an dem die Menschenrechte erstmalig propagiert oder proklamiert worden sind. Und es ist für uns ein symbolischer Tag, weil, und das werden wir gleich im weiteren Vortrag dann auch sehen, wir die Berechtigung unseres Tuns gerade aus den Menschenrechten herausziehen. Wir gehen nicht einfach hin und sagen, wir machen hier ein Projekt A oder Projekt B, sondern wir sind der Meinung, dass wir objektiv eine Berechtigung brauchen, dann hat das Ding auch eine Aussicht, erfolgreich umgesetzt zu werden. Der Sitz des Vereins ist in Graz, die Mitgliederzahl bescheidene 25. Das heißt, wir haben so ungefähr ein Drittel im letzten Jahr dazu gewonnen. Und die Gründungsmitglieder sind alles Leute, die langjährige Erfahrungen im Umgang mit digitalen elektronischen Zertifikaten haben bzw. hatten. So, unsere Mission ist recht einfach. Wir machen es uns zur Aufgabe, das Wissen im Umgang mit neuen Techniken einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Wir wollen die Kenntnisse über digitale Kommunikationsmöglichkeiten fördern. Wir wollen das Verständnis zur Abwehr möglicher Bedrohungen und Gefahren wecken. Und wir wollen zur Erarbeitung und Anwendung von Lösungen beitragen, mit denen jeder Einzelne seine Rechte auf Wahrung der Vertraulichkeit sowie Wahrung seiner persönlichen Identität und Integrität stärken und eben auch durchsetzen kann. Gründe. Sagte ich gerade Menschenrechte und ganz kurz die wesentlichen Artikel. Artikel 1 sagt aus, alle Menschen sind frei und gleich in ihren Rechten. Ich will jetzt die einzelnen Artikel nicht alle runterbeten, aber kurz die Inhalte skizzieren. Nachlesen sollte man die Erklärung der Menschenrechte ohnehin. Und wenn Sie mich heute fragen, muss ich sagen, ich finde es schade, dass wir das auf der Schule nie besprochen haben. Artikel 2 ist ein Anspruch auf alle Rechte in dieser Erklärung. Artikel 3 definiert das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person. Und Artikel 7 verlangt den Schutz durch das Gesetz. Sie wissen, dass der Staat eine Gewährleistungspflicht gegenüber seinen Bürgern hat. Und diese Gewährleistungspflicht bezieht sich unter anderem auf den Schutz der Wohnung, auf den Schutz der Kommunikation, auf den Schutz auch der Meinungsfreiheit, auch auf den Schutz all der Rechte. Wenn wir zurzeit Zeitungen lesen und dergleichen, merken wir, dass wir uns von diesem Ideal tagtäglich ein Stückchen weiter mehr versuchen wegzubewegen. Privatsphäre und Identität ist in Artikel 12 geregelt. Meinungsfreiheit und Vertraulichkeit in Artikel 19. Und dann die zwei vielleicht auch noch wesentlichen Artikel, das Recht auf Bildung und das Recht auf Teilhabe an Kultur und Kunst. Und in diesen Bereichen sind wir tätig. Und was wir da jetzt genau machen, erkläre ich hier. Wir bauen derzeit eine vertrauenswürdige und belastbare Certificate Authority auf. Und diese wird einen Betrieb einer PKI nach dem Standard X509 organisieren. Wir schaffen dazu eine Organisationsstruktur, um rechtliche Rahmenbedingungen zu erfüllen. Das ist nicht immer einfach zu begreifen, sage ich direkt von Anfang an, aber ich versuche das gleich mal etwas näher zu erklären. Wir schaffen für uns eine Ökonomie, damit wir unseren wirtschaftlichen Verpflichtungen nachkommen können und die können auch bedienen können. Und das Ziel nachher wird sein, in wenigen Jahren die Gründung einer gemeinnützigen Stiftung, um das Projekt langfristiger abzusichern. Zu unserer Organisationsstruktur. In der Mitte, im Moment auf weißem Hintergrund, steht das Ziel einer WPIR Foundation. Um die in Österreich gründen zu können, brauchen wir 70.000 Euro. Und bevor wir das Geld übrig haben, haben wir ungefähr 100 bis 120.000 in den Aufbau der CA gesteckt. Das wird also eine Zeit lang dauern. Wir peilen mal so den Zeitraum nach 2020 an, weil wir einfach glauben, dass wir schon in 2019 einen gewissen Zuspruch auf dem Markt erreichen werden. Gegründet haben wir den Verein mit Sitz in Graz. Die einzelnen Details dazu können Sie auf unserer Webseite im Impressum nachlesen. Dazu gehört eine Registernummer beim Vereinsregister, es gehört eine OID dazu, es gehört eine Umsatzsteuer-ID und so weiter und so fort. All diese Daten sind vorhanden und wir sind in Österreich wie jeder Verein als gemeinnützig tätig anerkannt. In Österreich ist das Recht ein bisschen anders als in Deutschland. In Österreich sind Spenden eben reine Spenden und führen nicht zu einer steuerlichen Absetzbarkeit. Sie wissen, dass es in Deutschland entsprechende Spendenquittungen gibt, die Sie gegenüber dem Finanzamt anrechenbar einreichen können. In Österreich sind solche Sachen, das Aufstellen von Spendenquittungen, überhaupt erst erlaubt, wenn der Verein 5 Jahre existiert. Er wird dann in einer öffentlich einsehbaren Liste geführt. Das erste Jahr haben wir hinter uns, 4 Jahre müssen wir warten, dann haben wir diesen Zustand erreicht. Es ist uns allerdings im letzten Jahr gelungen, in Berlin einen gemeinnützigen deutschen Förderverein ins Leben zu rufen. Das ist das, was in dieser Folie jetzt hier rechts unten grün hinterlegt ist. Dieser Förderverein ist vom Finanzamt anerkannt, hat also den Freistellungsbescheid erhalten und ist in der Lage, sämtliche eingenommenen Gelder 1:1 an den Hauptverein in Graz zu transferieren. Das ist auch sein eigentlicher Zweck, steht auch genauso in der Satzung drin. Auf unserer Webseite sind diese Dokumente auch samt und sonders einzusehen. Dann muss man sich vorstellen, wenn Sie eine CA betreiben, unser Ziel ist es, belastbare digitale Zertifikate, und zwar mit dem Namen desjenigen, der es benutzt, auszustellen und die gegenüber der Öffentlichkeit, sprich gegenüber Privatleuten, auf Dauer kostenfrei ausliefern zu können. Und zwar so viel, wie derjenige wirklich benötigt. Damit das funktioniert, haben wir das Ganze auch hier einmal dargestellt als Fellowship. Fellowships ist einfach nur ein Oberbegriff für die privaten Nutzer unserer Zertifikate. Und wir stellen uns auch vor, dass wir die organisieren, dass die sich auch über das, was der Hauptverein macht, gerne unterhalten können. Wir erwarten dann im Grunde genommen auch Vorschläge. Und der erste Schritt, ein Zertifikat zu benutzen, sollte auf lange Sicht dann eben auch zu einer Vollmitgliedschaft führen, um dann eben auch im Verein verantwortliche Aufgaben übernehmen zu können. Es liegt in der Natur der Sache, dass das Fellowship erst dann aufgebaut werden kann, wenn wir anfangen können, Zertifikate auch tatsächlich auszuliefern. Und dieser Zeitpunkt rückt nahe. Wir müssen da allerdings noch ein bisschen Geduld haben. Was wir jetzt brauchen in dem Verein, damit wir den Status der Gemeinnützigkeit nicht verlieren, ist eine schlicht und einfach GmbH. Eine, die haftungsbeschränkt tätig werden kann. Und da gibt es in Österreich eben auch Möglichkeiten, die wir in Deutschland an der Stelle nicht haben. Es gibt die gründungsprivilegierte GmbH. In Österreich können Sie eine GmbH gründen und benötigen Stammkapital in der Höhe von 35.000 Euro. Dieses Kapital muss nach spätestens 10 Jahren vorhanden sein. Gründen können Sie eine GmbH, wenn Sie das Gründungsprivileg in Anspruch nehmen, mit einem Stammkapital zunächst von 10.000, und zwar im Sinne von haftbarem Kapital. Von diesen 10.000 müssen sie 5.000 vorweisen können. Und da ist es uns gelungen, auf genau diesem Wege Deutsche Stiftung, Förderverein, Verein und der Verein selber gründet diese GmbH und sie lebt. Mit Steuer-ID und so weiter und so fort. Die Unterlagen finden Sie auch bei uns auf der Webseite. Jetzt wird diese GmbH den Betrieb des Rechenzentrums organisieren. Sie ist nach unserer Satzung eine Hilfsgesellschaft und den Vereinszielen untergeordnet. Und die Tätigkeit dieser GmbH ist so auszuführen, dass sie dem Zweck des Vereins direkt dient. Es muss in der Öffentlichkeit erscheinen, als wenn das der Verein selbst macht. Was jetzt die GmbH angeht, sie schreibt Rechnungen, sie bekommt Rechnungen, sie ist steuerpflichtig vom ersten Tag an, muss Umsatzsteuer abführen und so weiter und so fort. Hat der Verein nichts mehr mit zu tun, wir sind an der Stelle sauber. Und da können wir uns lange drüber unterhalten, ob das eine richtige Sache ist. Aus meiner Sicht wird die Sache eigentlich erst rund, wenn wir uns einfach mal mit der Frage beschäftigen, was macht in diesem Konzept die gewerbliche Wirtschaft? Die gewerbliche Wirtschaft, wissen Sie, ist an und für sich auf die Versorgung mit Sicherheitsprodukten im Bereich elektronischer Kommunikation angewiesen. Da gibt es unheimlich viel und da gibt es unheimlich viel Mist. Mist, Symantec beispielsweise, hat mal angefangen, ganz klein. Peter Norton hat ein Buch geschrieben, Inside the IBM PC, und hat damals die ersten, ich weiß nicht mehr genau, erste Kilobyte an Datensätzen beschrieben, und da gab es 2 Bytes, dafür gab es keine Beschreibung bei IBM, und da hat er gesagt, wenn in diesen beiden Bytes der Wert X und Y steht, zahlt Ihnen IBM $50 Dividende. Nur mal so eingefügt als Beispiel. Er hat so angefangen, er hatte dann Norton Commander und solche Sachen entwickelt, er hat die Firma Symantec gegründet, hat viele vernünftige Dinge gemacht, aber dann ist er eben irgendwann übergeschwenkt auf die Seite, die, und das wissen wir seit Snowden, alles andere als sich an den Menschenrechten auszurichten, tätig ist. Und es hatte dann eben auf sein ziviles Geschäft auch gewisse Rückkopplungen. Das zivile Geschäft ist dann ihm in gewisser Weise entglitten. Es ging eigentlich nur noch darum, Geld zu scheffeln. Und das bekannteste Beispiel in dieser Zeit ist ein Bug in dem Buglistings von Mozilla, bekannt geworden unter dem schönen Namen Anis Ahmed. Ist jemand auf die Idee gekommen, hat da bei Mozilla einen kleinen Scherz eingereicht nach dem Motto, ich bin Türke, türkischer Autohändler irgendwo in dieser Welt, habe eine große Verwandtschaft und es ist eigentlich ganz gut, wenn ich jetzt hier eine CA aufbaue und ihr mir dabei helft, ich bezahle euch auch dafür. Erstmal kriegen meine Verwandtschaft damit versorgt, dann und so weiter und so fort. Er hat also, dieser Bug beschreibt eigentlich ein Marktmodell, das danach auch tatsächlich viele versucht haben umzusetzen. Mozilla hat diese Sache als Bug bezeichnet und so weiter. Sie können das heute nach wie vor nachlesen. Aber es gibt eben viele Firmen, die sich, so wie es da beschrieben ist, tatsächlich verhalten haben, angefangen von der holländischen Zertifizierungsstelle bis hin jetzt zuletzt zu Start SSL, Wosign und eben auch Symantec. Symantec hat das gesamte CA-Geschäft verkauft. Es wäre Monate später nichts mehr wert gewesen. Und so haben sie jemanden gefunden, der Kundschaft übernimmt und so weiter. Im Grunde genommen, wenn man sich mal anguckt, was ein digitales Zertifikat ist, das können Sie selber generieren. Sie haben dann keinen, der Ihnen das bestätigt und so weiter. Aber der Vorgang, ein Zertifikat generieren, eine Zertifikatskette aufbauen und so weiter, ist so schwer nicht. Da wird sehr viel heiße Luft für unheimlich teures Geld verkauft und sonst gar nichts. Das Marktmodell ist an der Stelle kaputt. Und wenn wir hingehen und wollen auf dem Markt gehört werden und wollen das vor allen Dingen nachhaltig machen, dann brauchen wir eine Ökonomie, die funktioniert. Und das ist gerade in der Gründung. Und zwar ist es dieses graue hinterlegte Teil. Es ist eine WPIA-Genossenschaft. Und die dient dazu, gewerbliche Kundschaft aufzunehmen. Gewerbliche Kundschaft wird ein Interesse an sogenannten Organization Validated Zertifikaten haben. Sie wird auch ein Interesse daran haben, dass Extended Validated Zertifikate ausgestellt werden. Der Unterschied zwischen diesen beiden ist eigentlich nur die Versicherung. Bei EV-Zertifikaten müssen Sie eine Versicherung vorweisen, die Ihnen im Schadensfall den Betrag von 2 Millionen pro Schadensfall abdeckt. Das ist eigentlich alles. So, die Frage ist, wie kommen wir an der Stelle dahin? Oder besser gesagt, wie, machen wir den ganz kurz dazwischen. Wie sieht unsere PKI aus, wenn wir denn so weit sind? Wir werden ein RUT-Zertifikat haben in einer Laufzeit von ca. 20 Jahren. Darunter eine Ebene, die etwa auf 5 Jahre angelegt ist und die verschiedene Bereiche auch eben abdeckt. Unverified steht hier für die Zertifikate, deren Inhaber wir nicht kennen, aus welchen Gründen auch immer. Die haben eine sehr kurze Laufzeit, maximal ein halbes Jahr. Und das ist eigentlich so, ja, man kann diese Dinge nutzen, um in der Not auch mal ein Zertifikat vorweisen zu können. Bei allen anderen, ab Verified, ist es so, dass wir den Antragsteller kennen, und zwar persönlich kennengelernt haben. Wir bleiben bei dem Prinzip, dass wir alle kennengelernt haben, die wir in diesem Verein tätig sind, dass ein Face-to-Face-Meeting, also tatsächlich das persönliche Meeting, die Grundlage einer Validierung des Antragstellers bildet. Und wir können darüber dann auch in die Breite gehen und so etwas wie ein Web of Trust aufbauen. Das Wesentliche ist, die Daten, die wir von der Person bekommen, trägt die Person selbst ein. Und wir beschränken uns hier auf das absolute Minimum. Wir brauchen nicht mehr als zwingend erforderlich. Darunter wird es eine Ebene kurzzeitig gültiger Zertifikate geben. Kurzzeitig gültig heißt, die werden gültig für den Zeitraum von 2,5 Jahren und sind nur ein halbes Jahr zum Signieren in Betrieb. Und darunter hängen dann unsere End-User-Zertifikate, die ausgestellt werden mit der üblichen Laufzeit von derzeit, ich glaube, es sind 39 Monate, wir gehen auf 825 Tage oder sowas. Müsste ich jetzt nachgucken. Und diese Zertifikate bekommt der Enduser und davon kann er Zertifikate haben, die kosten ihn kein Geld, er kann sie revoken, also zurückrufen, kann sich neue ausstellen. Wenn jemand viele E-Mail-Adressen hat, kann er für jede E-Mail-Adresse ein entsprechendes Zertifikat bekommen und so weiter. Das sollte alles nicht das Thema sein. So, in dem Rahmen, und dann kommen wir mal zu unserem eigentlichen Thema, wie kann ich denn WPIA unterstützen? Angenommen, die Idee gefällt, dann ist die Frage, wie kann man mitmachen? Und zwar tatsächlich im Projekt selbst. Für ITler und die Leute, die wir heute hier antreffen, hoffe ich, dass da viele dabei sind. Es kommt darauf an, auch Software zu schreiben. Leute, die sich für solche Sachen interessieren, sind gefordert, sich zu melden. Der Bereich umfasst Bugfixing, Analyse, Fehlerbehebung. Nicht alles, was wir machen, hat mit Zertifikaten zu tun. Wir werden ja auch eine Infrastruktur aufbauen müssen. Und wir haben auch irgendwo ein Web-Frontend. Wir brauchen einen Kommunikationskanal zu den Leuten, die sich interessieren. All diese Dinge müssen wir bereitstellen, damit wir am Ende auch tatsächlich den Erfolg bekommen, von dem wir zurzeit reden. Use Cases beispielsweise beschreiben, das Ganze durchtesten, Prozesse auf Compliance prüfen und so weiter. All diese Sachen stehen offen und würde mich freuen, wenn ich nach den Chemnitzer Linux-Tagen auch aus diesen Kreisen entsprechende E-Mails erhalte. Es bleibt nicht dabei, dass wir uns an ITler wenden. Wir brauchen Lehrer. Wir haben nach unserem Satzungszweck eben auch die Bildung in diesen Bereichen als Vereinsziel festgeschrieben. Und was kann man besser machen als Lehrer, als tatsächlich Wissensvermittlung auf diesem Sektor zu betreiben? Fängt sehr wahrscheinlich bei vielen damit an, dass sie sich selbst erstmal schlau machen. Aber der Lehrer ist eigentlich dazu da, Wissen weiterzugeben. Und wenn man so schön sagt, wir gehen in die digitale Zukunft, dann kommt es darauf an, das Kind genauso zu unterrichten wie den Erwachsenen. Wir müssen wirklich die Gesellschaft hier mitnehmen. Wir unterstützen Kunst und Kultur, haben wir vorhin gehört. Und die Frage ist, wie kann das gehen? Ich habe vor etwa 4 Wochen in Leipzig einen jungen Mann von der Kunsthochschule kennengelernt, der ein super tolles Projekt hat, daran zurzeit auch arbeitet. Die Vorstellung bei ihm ist ganz einfach. Er kauft sich einen großen Seekontainer und lässt den so umbauen, dass der erscheint, wenn man ihn irgendwo hinstellt, wie die Mini-Ausgabe vom Headquarter auf NSA. Und dann ist nur noch die Frage, was packt er da rein? Er hat da verschiedene Konzepte, er hat einen Raum der Stille, da können Sie also auch nicht mal mehr nach draußen telefonieren, kriegen auch garantiert keine Anrufe rein. Also richtig so eine abgesicherte und abgeschottete Sicherheitszelle. Und er will den Leuten natürlich auch zeigen, wie weit die Verfolgung im Alltag bereits gediehen ist. Das ist eines der Projekte, die man als Künstler auf den Weg bringen kann. Und das Problem wird auch hier sein, A, alleine schafft er das nicht. Stellen Sie sich vor, Sie wollen mit dem Seekontainer von Leipzig nach Graz fahren und haben in Graz eine Ausstellung. Graz ist als Kunststadt in Österreich sehr wohl bekannt, die haben einen sehr guten Ruf. Wir haben das Kunstlabor dort, ESC Mur.at beispielsweise, wenn Sie danach suchen. Wenn Sie einen Container irgendwo hinstellen, dann steht er erstmal da in der Gegend rum, wird von einigen Leuten als Abfalleimer betrachtet. Damit das nicht passiert, muss die Bevölkerung informiert werden. Was machen Sie? Sie veranstalten mediale Konferenzen, Sie laden zu Presseerklärungen ein, Sie laden Rundfunk, Fernsehen und sonst was ein. Sie verteilen Prospektmaterial in der Stadt und sagen, Leute, guckt einfach mal, setzt euch damit auseinander. Und eine solche Rundreise kann nach 4 Stationen zu Ende sein, weil das Geld ausgegangen ist. Wenn man es aber richtig anpackt, kann das durchaus ein Jahr und länger dauern und dann irgendwann hat der Container seinen Ruheplatz gefunden und bleibt dann da längere Zeit stehen. Vielleicht geht er ein zweites Mal auf die Reise. Das wissen wir alles nicht. Aber diese Dinge zu machen, weiter sagen, vielleicht findet sich wieder. Jetzt kommt das Thema, da habe ich mich nicht getraut, hier ein Bild reinzumalen. Wissenschaft und Forschung. Male ich hier ein Bild rein von irgendeiner kryptologischen Funktion, dann denken alle, die suchen Kryptologen. Nee, nicht nur das. Wissenschaft und Forschung ist viel weiter gefasst. Und das Bild, das Sinnbild des Physikers, habe ich mich nicht getraut, da reinzumalen. Sie wissen, die Ente kann ein bisschen fliegen, kann ein bisschen tauchen, kann schwimmen. Und watscheln kann sie auch noch. Von allen den dicken Bereichen im Bereich Wissenschaft und Forschung gibt es genügend Bereiche, die von der Digitalisierung betroffen sein werden. Und an den Stellen ist Fantasie gefragt und ich kann das wirklich hier in dem Vortrag nicht vorbeten, welche Möglichkeiten sich da auftun. Ich kann nur hingehen und sagen, Leute, denkt nach und wen es interessiert, der möge sich melden. Eine Zusammenarbeit gestalten wir gerne. Journalisten hatte ich gerade schon mal angesprochen. Wir haben tatsächlich heute aus meiner Sicht nur noch eine Aufgabe. So eine Maschine besorgen, anwerfen und dann ist es eigentlich gut. Weil die Themen, mit denen wir uns beschäftigen, gerade im Umfeld Sicherheit, gerade im Umfeld Sicherheit und Vertraulichkeit der elektronischen Kommunikation, die überschlagen sich. Ich habe gestern auf Twitter erfahren müssen, dass im Umfeld Mining Ethereum ein Malware unterwegs ist und der es gelungen ist, innerhalb kürzester Zeit 30.000 PCs zu infizieren. Dann kam schon später die nächste von Microsoft, da hat es irgendeine Malware geschafft, innerhalb von 12 Stunden 400.000 PCs zu infizieren. Das sind Meldungen, die sich tagtäglich überschlagen und wenn man sich da jetzt nur drauf konzentriert, dann ist es wirklich so, und das ist ein Spiel, das Sie alle kennen, das ist Aufgaben vor 12, 13 Jahren, musste das jeder mal spielen. dieses berühmte Entenklatschen. Ja? Also Bierdeckel und wo diese flatternden Enten kamen und einfach nur wegklicken. Wir können heute, wenn ich sehe, wie Malware verteilt wird, wie rapide jedermann auch im privaten Umfeld angegriffen wird, wir können nicht einfach mehr hingehen und sagen, ja, da passiert was. Es kann mir nicht passieren, vielleicht nicht. Aber so wie man durch irgendeinen dummen Zufall ins Visier von einem dieser Ganoven gerät, ist man plötzlich selber Opfer. Und wenn man sich auf die Situation nicht wirklich vorbereitet hat, wird es schwer im Leben. Dann haben Sie plötzlich eine Identität, die Ihnen weggenommen worden ist, was so im normalen Leben gar nicht geht. Es sei denn, ich werde entführt, aber mehr ist nicht. Im digitalen Umfeld existieren Sie zweimal. Einmal unter dem, wie Sie sich selbst sehen, und dann ist da ein anderer, der nur noch so Ihr kriminelles Ebenbild darstellt. Und Sie kriegen Besuch von Gerichtsvollzieher, von Polizei und sind damit auf Jahre hinaus beschäftigt. Man muss wirklich hingehen und sagen, so schön der Segen der neuen Techniken ist, so gefährlich sind die Missbräuche. Datenschutz ist derzeit wegen der kommenden EU-DSGVO in aller Munde. Auch im Bereich Datenschutz und im Bereich Umgang mit Daten gibt es seitens den Vereinten Nationen eine Handreichung. Das ist dieser Leitfaden zum Umgang der Wirtschaft mit den Menschenrechten. Und ich habe feststellen dürfen, dass es ein ähnliches Projekt beim BAMS gibt. Das Bundesarbeitsministerium hat das vor vielen, vielen Jahren ins Leben gerufen und gibt als Ziel aus, wenn 50% der großen Unternehmen in Deutschland mit mehr als 5.000 Beschäftigten diesen Leitlinien folgen werden, dann gelten die als umgesetzt. Ich meine, das ist viel zu wenig. Man muss einfach hingehen und sagen, auch an der Stelle die Dinge von unten nach oben hochziehen. Wir brauchen mehr davon. Und wer diese Leitlinie nicht kennt, einen Link dazu gibt es auch bei uns auf der Webseite. So, dann kommen wir zu den letzten Punkten, der normale Anwender. Wie kann der unterstützen? Erstens nutzen, wenn wir soweit sind. Zweitens, was man, wer einen Server betreibt und dergleichen, könnte zum Beispiel auf unserer Webseite verlinken. Interessenten können uns gerne per E-Mail kontaktieren. Und wichtig ist eben an den Aktivitäten, sich mir zumindest über Aktivitäten informieren, informiert bleiben. Und dann haben wir für diese Sachen auch einen kleinen rechtlichen Rahmen festgeschrieben. Für alle Unterstützer gilt, dass sie bei uns ein individuelles Contribution License Agreement unterschreiben. Sponsoren werden das in der Papierform nicht unterschreiben. Die haben sich von ihrem Geld freiwillig getrennt und gesagt, bitte nutzt es in dem Sinne, wie es bei euch in der Satzung steht. Da reicht das Hereinreichen von Geld. Und die Regel ist im Contribution License Agreement, was einmal ins Projekt reingegangen ist, geht nicht wieder raus. Und das Projekt ist nicht verpflichtet, eine Kontribution zu akzeptieren und irgendwo ins Projekt einzuführen. Es könnte sonst jeder Scharlatan kommen und sagen, ich unterstütze euch und hier habt ihr. Und jetzt macht, weil ich es verlange. Nee, so geht's nicht. Ohne Contribution License Agreement geht auf alle Fälle die Benutzung der Zertifikate und die Werbung für WPIA und was Ihnen sonst in dieser Richtung noch alles einfällt. Und dann mal ganz zum Schluss, leidiges Geld. Privatperson, sagte ich bereits, also jedermann bekommt sein Zertifikat ohne Bezahlung. Gewerbliche Nutzer in der Coop bezahlen über eine jährliche Umlage, die etwa bei 150 Euro kalkuliert liegen wird, und bekommen dafür Zertifikate ohne Ende. Wenn Sie auf dem Markt heute zwei belastbare Zertifikate kaufen als Firma, liegen Sie fast beim doppelten Betrag. Und ich denke, dass wir durch diese Sachen auch die Voraussetzungen schaffen können, dass das Ganze auf dem Markt wirklich erfolgreich zum Ziel geführt werden kann. Ja, bei den Sponsoren Gute Sponsoren erkennen das Potenzial. Und was mir fehlt, ist ganz einfach, ich bräuchte jetzt noch 10 Sponsoren auf 5.000. Und wir könnten anfangen und sagen, wir wissen, dass wir zum Ziel kommen. Wir haben im Monat Februar den ersten auditvorbereitenden Termin beim TÜV in Essen wahrgenommen. Da waren wir hingefahren, haben uns mit dem Auditor getroffen, uns über das weitere Prozedere verständigt und so weiter. Der TÜV wird uns jetzt für das dritte Quartal einen Terminvorschlag machen und damit ist dann der offizielle Start ins Audit gegeben. Ein Audit hat zwei Phasen. Phase 1 ist ganz einfach, man untersucht erst einmal die vorgelegten Dokumente. Das sind Prozessbeschreibungen, Dokumente zum Aufbau der kompletten PKI und so weiter, auf Konformität mit den dahinterliegenden Regeln. Und die Regeln bei uns sind auf der einen Seite ETSI und CAP-Forum. Und wir decken damit auch das sogenannte Web Trust vom CA ab. Da spricht sich CA allerdings etwas anders. Das heißt hier Web Trust vom Chartered Accountants. Es sind Wirtschaftsprüfer in Kanada, die dieses Dokument vor vielen, vielen Jahren aufgesetzt haben und auch weiter pflegen. Und Mozilla bevorzugt eigentlich im Audit nach den Bereichen, wobei ich sagen muss, wenn man danach zertifiziert wird, wird der Auditor das Rechenzentrum nicht in Augenschein genommen haben, weil es dort nicht verlangt wird. Eine Zertifizierung nach ETSI ist an der Stelle wesentlich strenger. Der Auditor guckt sich nicht nur das Rechenzentrum an, sondern auch die eingesetzte Hardware. Und sie brauchen mindestens ein zertifiziertes Rechenzentrum nach ISO 27001, ein Cage, ja, rundherum Luft, keine Upload-Möglichkeiten drin. Wir brauchen für unsere Sachen zertifiziertes HSM, damit die Root-Zertifikate nicht abgegriffen werden können und so weiter. Das sind Fragen, die man eigentlich mit Geld ganz leicht erledigen kann. Und wie gesagt, von den Geldern, die wir brauchen, hat schon einen großen Teil zusammen, aber mir fehlt eben an den Stellen noch ein bisschen was. Wenn wir so weit sind, dass die Zertifikate rausgehen, würde es uns reichen, jeden Monat 10 neue Organisationen für die Genossenschaft zu gewinnen. Und das sollte möglich sein. Und dadurch können wir mit Sicherheit das Rechenzentrum bezahlen. Und wir können dann eben auch mit Sicherheit wachsen und das Rechenzentrum auch wirklich ausbauen, bis hin zu Extended Validated, bis hin zu einem zweiten redundant angelegten Rechenzentrum und so weiter. Und das sind die Sachen, die Ziele, für die ich hier stehe. Und bedanke mich erstmal bei der für Ihre Aufmerksamkeit. Haben Sie Fragen?
Zeit für eine Frage hätten wir.
Ja,
wer möchte. Gut. Alle wunschlos glücklich?
Das finde ich prima.
Auch gut.
Ja, wenn keine Fragen mehr da sind, sind keine mehr da. Was soll's? Jo, danke.